Unser Gast jetzt im Studio, Michael Butter. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind ja gerade ein sehr gefragter Mann zum Thema Verschwörungstheorien. Forschen Sie oder was benutzen Sie lieber, Verschwörungserzählung? Was ist der Unterschied?
Ich bin ein großer Verfechter des Begriffs Verschwörungstheorie, weil das meiner Ansicht nach aus verschiedenen Gründen der beste Begriff ist. Zum einen aus praktischen Gründen, weil wenn wir sagen Verschwörungsmythos, Verschwörungslegende, Verschwörungserzählung, was ist denn dann das Adjektiv davon? Verschwörungserzählerisch, Verschwörungslegendär, was ist, sind quasi Leute, die das verbreiten, sind das dann Verschwörungserzähler? Außerdem leite ich ja so ein Netzwerk mit Wissenschaftlern aus mehr als 40 Ländern. Deutschland ist das einzige Land, wo es diese Diskussion gibt um diesen Begriff. In allen anderen Ländern nimmt man den Begriff einfach als gegeben hin. Und ich glaube, da gibt es auch gute Gründe dafür, weil die Leute, die den Begriff in Frage stellen und den ersetzen wollen, die haben meistens eine sehr naive Vorstellung davon, was denn wissenschaftliche Theorien sind, weil man sagt immer, Verschwörungstheorien sind keine wissenschaftlichen Theorien, denn die sind nicht falsifizierbar oder die Leute akzeptieren die Falsifikation nicht. Das stimmt auch, das ist nur oft im wissenschaftlichen Betrieb auch nicht so anders. Also Sie werden einen überzeugten Marxisten niemals von einer neoliberalen Position überzeugen. Da kann der neoliberale Wirtschaftswissenschaftler immer herkommen und sagen, ich habe das doch schon längst widerlegt, was du gesagt hast. Oder Sie werden manche Wirtschaftswissenschaftler nicht davon abbringen, von rational handelnden Subjekten auszugehen, wenn sie den Markt modellieren, obwohl jeder Psychologe und die allermeisten von uns, glaube ich, intuitiv wissen, dass das Blödsinn ist. Und letztendlich sind Verschwörungstheorien auch Theorien, weil sie halt wie alle Theorien eine bestimmte Zahl von Grundannahmen haben, auf Grundlage deren sie dann so quasi versuchen, die Welt zu erklären. Insofern würde ich bei dem Begriff bleiben.
Braucht man keine neue Lesart und neue Begriffe. Wann sind Sie das erste Mal damit in Berührung gekommen?
Also persönlich das erste Mal 1999 in England bewusst. Da habe ich da studiert für ein Jahr und da war 30 Jahre Mondlandung und das Unimagazin hatte einen Bericht über die Mondlandung auf der Titelseite, wo belegt wurde, dass die Mondlandung im Fernsehstudio inszeniert wurde, dass die Amerikaner niemals auf dem Mond waren. Ich habe das gelesen, ich war völlig hin und weg. Ich war total überzeugt, habe ich umgeblättert und festgestellt, das stimmt alles nicht, weil dann kamen die ganzen Gegenbeweise. Die Fahne flattert nicht im Wind, die ist einfach nur ganz klein gefaltet worden und deshalb verknickt und so weiter und so fort. Das war das erste Mal, dass mir der Begriff Verschwörungstheorie auch begegnet ist. Wissenschaftlich dann so das erste Mal, so 2006, 2007, da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, bin irgendwie nie mehr richtig davon losgekommen.
Aber die Faszination ging schon bei der ersten Berührung davon aus?
Oh, ja.
Oder was war das da?
Also ich glaube, es ist einfach so, man erlebt dann das, was Verschwörungstheoretiker halt auch erleben. Und zwar diesen Moment, es fällt einem wie Schuppen von den Augen. Man hat das Gefühl, man sieht die Welt völlig anders. Man versteht etwas, was man vorher überhaupt nicht verstanden hat. Und man hat auch einen wahnsinnigen Spaß daran, die Details jetzt alle zusammenzubringen und ineinander zu fügen. Das war dann, wie gesagt, ein relativ kurzes Vergnügen bei mir. Das waren nur so ein paar Minuten. Aber das ist auch etwas, was Verschwörungstheoretiker natürlich antreibt, die das permanent glauben.
Geht es auch auf der anderen Seite so? Die Dekonstruktion?
Ja, also ich glaube, das geht auch. Also eher so weniger vielleicht bei mir, weil das ja eigentlich gar nicht so mein Hauptarbeitsfeld ist. Aber ich habe zum Beispiel im Wintersemester mit Studierenden aus unserem Lehramtsstudiengang so einen Verschwörungstheorie-Film analysiert. Ein paar Minuten wirklich Sekunde für Sekunde, Einstellung für Einstellung. Und die hatten dann in kleinen Gruppen so eine Minute oder anderthalb, die sich vorgenommen haben. Und die waren da stundenlang beschäftigt, weil die dann auch quasi dieses Erlebnis hatten, man kann immer weitergehen und man kann da noch hingehen, man kann da noch was dazu sagen und da noch was dazu sagen. Und das stimmt nicht und das stimmt nicht und das stimmt nicht. Das heißt, die hatten im Grunde dieses Spiegelerlebnis und das fand ich, glaube ich, pädagogisch ganz lehrreich, weil die in dem Moment auch verstanden haben, wie es Verschwörungstheoretikern geht, die es umgekehrt machen, wie wir es gerade beschrieben haben. Und für zukünftige Lehrerinnen und Lehrer ist das, glaube ich, eine gute Erfahrung.
Und wie hat sich dann in ihrer wissenschaftlichen Arbeit dargestellt?
Also ich bin da hingekommen wissenschaftlich, weil ich eine Doktorarbeit geschrieben habe über Darstellungen von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Und wenn man da so in den 70er, 80er Jahren ankommt, dann hat man ganz viele so Verschwörungsthriller, die immer nach dem Motto funktionieren. 1945, Hitlers schwangere Geliebte wird an Bord eines U-Bootes aus Deutschland in die USA geschmuggelt. Schnitt 30, 40 Jahre später, Hitlers Tochter, Hitlers Sohn und so weiter steht kurz davor, das Weiße Haus zu erobern. Ein einsamer CIA-Agent erhält einen Hinweis, weiß jetzt aber nicht, wer genau Hitlers Kind ist und ein Netzwerk von Nazis stellt sich ihm in den Weg. Wenn man da ist, ist man natürlich sofort bei Verschwörungen, bei Verschwörungstheorien und auch bei Darstellungen von Verschwörungen in der Literatur. Das habe ich mir angeschaut, die Literatur, die es dazu gab, habe dann mal ein Seminar dazu unterrichtet und irgendwie hat mich das dann gepackt und ich bin nicht mehr davon weggekommen.
Und jetzt leiten Sie ein Netzwerk mit wie vielen beteiligten Wissenschaftlern und über ganz Europa verteilt?
Genau, es sind zwei Projekte, die ich leite. Das eine läuft gerade aus, das ist wegen Corona jetzt nochmal verlängert worden. Das ist so ein großes europäisches Vernetzungsprojekt mit 150, 160 Wissenschaftlern aus wirklich mehr als 40 europäischen Ländern und noch so ein paar Partnerländern wie den USA, wo wir im Grunde 4 Jahre versucht haben, die Forschung zu Verschwörungstheorien über die Sprachgrenzen, über die Disziplinengrenzen hin zu synthetisieren, zu mal festzuhalten, was sind denn eigentlich gemeinsame Fragestellungen, was sind gemeinsame Erkenntnisse, wo gibt es Unterschiede, was wären neue interdisziplinäre Projekte. Und dann gibt es jetzt so ein kleineres Anschlussprojekt, wo ich mir den Zusammenhang anschaue zwischen Verschwörungstheorien und Populismus mit einem Postdoc und 4 Doktorandinnen in Brasilien, in den USA, Ungarn, Österreich, Polen und Italien. Und das läuft jetzt gerade erst an.
Ja, nochmal vielleicht zu dem ersten Projekt. Welche unterschiedlichen Lesarten von Verschwörungstheorien gab es denn auf der Welt verteilt oder auch in Europa?
Also was man feststellt, ist, dass Verschwörungstheorien im Grunde seit vielen Jahren richtig internationale Phänomene sind, transnationale Phänomene sind. Die gibt es im Grunde dann in ähnlicher Form in allen Ländern. Es gibt dann allerdings immer wieder ganz spezifische nationale Ausprägungen. Das sehen wir momentan auch in der Corona-Krise. In Deutschland gab es wenig Todesfälle, da überwiegen die Theorien, die sagen, das ist alles völlig harmlos und alles nur geschürte Panik. In Frankreich gab es mehr Tote, da sagt man, das ist eine amerikanische Biowaffe, aber hinter beidem steckt dann letztendlich Bill Gates. Ein entscheidender Unterschied, den wir festgestellt haben, ist der, dass es Länder gibt in Europa, in denen Verschwörungstheorien schon wieder oder immer noch völlig normal sind. Und es gibt Länder, in denen Verschwörungstheorien immer noch so sehr stigmatisiert sind. Also historisch waren sie überall auf der Welt mal völlig normal, bis in die 50er, 60er Jahre hinein. Da war es normal, Verschwörungstheoretiker zu sein, auch in Deutschland. Und dann gibt es so einen Prozess der Stigmatisierung, der einsetzt. Und der hat aber nicht überall gleich stattgefunden. Also der hat in Nordeuropa stattgefunden und in Mitteleuropa, aber zum Beispiel nicht in manchen Teilen Osteuropas. Und entsprechend kann man zum Beispiel in Polen nicht hingehen und sagen, naja, das sind nur die populistischen Parteien, die da Verschwörungstheorien bedienen. Das machen da eigentlich alle Parteien. Und da sind es auch nicht die alternativen Medien, die quasi verschwörungstheoretische Gegenerzählungen aufbringen zu den offiziellen Versionen, sondern da sind Verschwörungstheorien oft die offiziellen Versionen, die Staatsoberhäupter artikulieren, die in den offiziellen, vom Staat finanzierten Medien verbreitet werden. Wir müssen ja nur in die Türkei schauen oder nach Russland schauen, dann verstehen wir das sofort. Aber vor 4 Jahren war das noch gar nicht so klar, als wir angefangen haben.
Warum war das denn normal, Verschwörungstheorien zu verbreiten, auch oder im Osten zum Teil immer noch?
Weil die klügsten Köpfe ihrer Zeit geglaubt haben, dass die Welt so funktioniert. Man kann also die Logik von Verschwörungstheorien relativ gut anbinden, zum Beispiel an diese so eine etwas mechanistische Logik der Aufklärung, die Ursache und Wirkung relativ mechanisch, linear versucht zusammenzudenken. Es gibt zum Beispiel in der englischen Philosophie des 18. Jahrhunderts dann ganz stark die Position, dass die moralische Qualität eine Handlung immer dieselbe ist wie die moralische Qualität der Absicht, die hinter dieser Handlung steht. Was bedeutet, dass wenn ich ständig irgendwas tue, was ihnen schadet, dann kann ich mich nicht darauf rausreden, aber ich habe das eigentlich nicht so gemeint und das ist völlig unabsichtlich, sondern dann müssen sie annehmen, laut dieser Logik, dass ich unlautere Motive verfolge, dass ich ihnen schaden will, auch wenn ich das offen nicht zugebe. Und wenn man von sowas ausgeht, ist man natürlich sofort bei Verschwörungstheorien, wo dann Gruppen sich entsprechend abgesprochen haben.
Da geht es dann in Richtung Fahrlässigkeit, die dann aber als quasi Vorsatz, wenn man es auf juristische übertragen würde.
Im Grunde, oder halt vielleicht auch ein mangelndes Verständnis dessen, was wir aus den modernen Sozialwissenschaften wissen über soziale Systeme, über strukturelle Effekte, dass immer Dinge passieren, die niemand vorhergesehen hat oder dass Dinge, die man geplant hat, sich nicht so in die Tat umsetzen lassen und dann Nebenwirkungen entfalten, die man nicht vorhersehen konnte. Das ist etwas, was in diesem Bild im 18. und 19. Jahrhundert völlig fremd ist.
Da wird das Prinzip Zufall negiert dann auch?
Absolut. Verschwörungstheorien sind im Grunde dafür berühmt, dass sie den Zufall absolut ausschließen. Es gibt einfach keinen Zufall. Und das hat man ja heute auch noch in ganz vielen verschwörungstheoretischen Argumentationen. Selbst wenn die das dann vorsichtig formulieren, die sagen dann, aha, dieses Virus, das stammt aus Wuhan. In Wuhan, da gibt es dieses Biowaffenlabor. Die Gates-Stiftung hat den Ausbruch einer globalen Pandemie, die in China beginnt, simuliert im Dezember 2019. Ist das alles Zufall? Und die Antwort ist dann natürlich nein, das ist natürlich kein Zufall. Zufall. Und so funktionieren Verschwörungstheorien. Zufall wird ausgelöscht und durch Absicht ersetzt.
Haben Sie eine Lieblingsverschwörungstheorie? Sind ja manchmal auch ganz fantasievolle Geschichten, können das ja sein. Ne?
Ja, also ich bin, und da sind wir wieder beim Anfang zurück, ein großer Fan der Mondlandungsverschwörungstheorie. Einfach, weil man sich der spielerisch so toll hingeben kann, aus zwei Gründen. Zum einen ist sie harmlos. Ich kenne niemanden, der deshalb losgezogen ist und irgendjemandem anderen Gewalt angetan hat. Und zum anderen ist es so, dass sie auf den ersten Blick unfassbar überzeugend ist. Also man schaut sich das an und denkt, ja, das kann doch echt nicht sein. Und warum weht die Fahne und solche Sachen? Und da hat man so dieses Spielerische, das Verschwörungstheorien natürlich auch haben, was natürlich in der momentanen Diskussion über die Gefahren von Verschwörungstheorien auch aus gutem Grund manchmal etwas untergeht, dass Verschwörungstheorien natürlich auch tolle Unterhaltung ist, weshalb wir uns im Kino oder in Romanen alle immer gerne diese Illusion hingeben.